RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Charkiw im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Charkiw seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Aus der Union kommt Widerspruch. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Stegemann. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa.
Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige teils kräftige Gewitter oder Schauer. Zurzeit in Berlin-Dahlem 22, in Neuruppin 14 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sie war für eine der überraschendsten Goldmedaillen bei den vergangenen Olympischen Sommerspielen in Paris verantwortlich. Svenja Brunkhorst holte mit dem 3x3 Basketballteam der Frauen sensationell Gold. Für die 33-Jährige war es der Abschluss ihrer aktiven Karriere. Heute ist Svenja Brunkhorst bei Alba Berlin verantwortlich für den Frauenbasketball. Ein Jahr vor der Heim-WM in Berlin kämpft sie für professionellere Strukturen und mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport. Jakob Rüger hat sie zum Gespräch getroffen.
Svenja Brunkhorst, ich habe Ihnen was mitgebracht, und zwar einen Song, mit dem Sie, glaube ich, sehr schöne Erinnerungen verbinden. Wir können mal kurz reinhören. Dieser Song lief in Paris bei den Olympischen Spielen an jeder Sportstätte. Und ich weiß, dass Sie mit dem 3x3-Team eine ganz besondere Beziehung auch zu diesem Song hatten. Was für Erinnerungen kommen da hoch, wenn man das jetzt nochmal hört, an diesen Sommer 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris?
Ja, ganz besondere. Also es ist wirklich, Kishetem ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der, wir haben ihn, glaube ich, bei irgendeinem Spiel, wo wir zugeschaut haben oder davor wahrgenommen. Das war sehr, sehr besonders und ab dem Zeitpunkt war es in unserer Vierer-WG ein Song, den wir uns irgendwie manchmal zum emotional Wachwerden, so gesagt, angehört haben. Und ja, es ist was ganz Besonderes.
Ich glaube, Sie werden immer wieder mit Paris 2024 natürlich in Verbindung gebracht. Ihr Name wird immer ganz eng damit verbunden sein. Und man sieht viele junge Mädchen, die Basketball spielen, die auch zu Ihnen aufblicken. Ich habe Sie bei der Veranstaltung mal gesehen, da hatten Sie Ihre Goldmedaille auch mit. Da gab es ganz, ganz große Augen. Wie wichtig sind Vorbilder, wie Sie ja auch eine sind, für den Frauenbasketballsport?
Für den Frauenbasketball, für jede Frauensportart, aber auch in jeglichen unterschiedlichen Bereichen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, wo die jungen Mädchen, egal in welchem Bezug sie irgendwas machen möchten, sehen, das möchten sie machen. Und dass jetzt halt einfach Frauenbasketball so ein Thema ist, berührt mich natürlich insbesondere, weil ich auch ein weibliches Vorbild hatte und genau so sein wollte oder werden wollte und mir das in meiner Reise extrem geholfen hat. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten schon besondere Spielerinnen, aber die waren nicht so präsent und haben leider so eine Marlies Askamp, Anne Breitreinerin, die mein Vorbild war, war einfach nur für die, die wirklich in der Basketballszene waren, die Vorbilder. Und jetzt schaffen wir es, glaube ich, gerade immer mehr, unsere Spielerinnen auch überregional zu highlighten und darum für viele Mädchen da draußen unterschiedlichste Vorbilder zu schaffen.
Sie waren 6 Jahre alt, als die deutsche Frauennationalmannschaft Bronze geholt hat bei der Europameisterschaft. Im Jahr danach gab es die Weltmeisterschaft 1998 im eigenen Land. Man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, da könnte was entstehen. Aber irgendwie ist der Hype total verebbt. Was ist damals vielleicht schiefgelaufen?
Das ist schwierig zu sagen, aber genau diese Gespräche hatte ich auch mit Marlies Askamp vor kurzem. Da haben wir uns bei der 75-Jahr-Feier vom Deutschen Basketballbund getroffen. Und sie sagt auch, für sie ist es ein absolutes Déjà-vu, was gerade passiert. Genau die gleichen Abläufe wieder, EM, große Erfolge, WM zu Hause. Und 20 Jahre war dann einfach nichts. Und ich glaube, das ist gerade das Wichtige, dass wir das schaffen, dass es nicht genau das Gleiche passiert. Ich kann nicht sagen, was da damals passiert ist. Ich glaube auch, das ist ein großer Aspekt, den wir im Hinterkopf haben sollten, weil jetzt ist der Fokus ganz klar auf Heim-EM, Heim-WM, aber keiner redet über 27, 28, 29 danach. Also alle richten sich darauf aus und ich glaube, da müssen wir wirklich extrem aufpassen. Was ist danach? Es geht weiter. Wir haben viele junge Mädchen, die jetzt so gut sind, was ist für die nächsten Generationen? Und da müssen wir wirklich extrem aufpassen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie damals.
Sie haben Vorbilder gerade angesprochen. Niara Sabali, Satu Sabali, die beiden Schwestern aus Berlin, Leonie Fiebig, das sind so ein bisschen die jungen Aushängeschilder des deutschen Basketballs gerade. Alle drei spielen aber nicht in Deutschland, sondern in den USA oder in anderen Vereinen in der Welt, wenn die Saison dort zu Ende ist. Warum spielen diese Frauen nicht in Deutschland? Wie kann man das erklären?
Es hat viel damit zu tun, wie stark die unterschiedlichen Ligen sind. Also die spanische, türkische, französische Liga ist einfach vom Finanziellen, von der Aufmerksamkeit, von der Professionalität einfach in einem ganz anderen Stadion als die deutsche Liga. Darum sind diese Topspielerinnen aktuell leider nicht in der deutschen Liga. Da muss extrem viel gemacht werden, dass wir irgendwann schaffen, dass wir diese Perspektiven diesen Spielerinnen auch ermöglichen, weil ich glaube schon, dass auch viele sich vorstellen könnten, irgendwann in Deutschland zu spielen, aber da muss halt einfach das Produkt, wie man es immer so schön sagt, deutscher Frauenbasketball einfach ganz, ganz anders sein. Das ist als der Stellenwert im Sport, in der Gesellschaft ist einfach noch nicht so angekommen. Wir sehen, dass wir leider noch in sehr vielen Sporthallen in Deutschland spielen, wo sie in Spanien, ich habe letztens das Halbfinalspiel von Valencia gegen Avenida geguckt, wo Leonie Fiebig spielt und da ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer, ich glaube, es geht an die 4.000, 5.000, vielleicht sogar mehr, perfekte Halle, perfekte Bedingungen, unglaublich gute Vermarktung nach außen. Da sind wir noch ganz, ganz weit weg. Und natürlich auch das Finanzielle ist ein großer Faktor. Hier in Deutschland ist es halt einfach noch so, dass in den meisten Vereinen die Spielerinnen nebenbei noch arbeiten oder studieren, um einfach diese Professionalität ist einfach noch ganz, ganz weit weg.
Sie hören das RBB 24 Inforadio vis-à-vis mit Svenja Brunkhorst, verantwortlich für den Frauenbasketball bei Alba Berlin. Svenja, Sie haben gerade eben schon gesagt, man guckt über den Tellerrand hinaus und schaut, wo kann man sich neue Eindrücke, neue Ideen holen, was die Professionalisierung des deutschen Frauenbasketballs angeht. Welche Rolle können Sie in all dem spielen, jetzt bei Alba Berlin? Also angucken und Eindrücke entdecken ist ja das eine, aber was können Sie am Ende dann auch umsetzen?
Ja, ich muss natürlich die treibende Kraft auch hier bei Alba Berlin sein. Also ich glaube, das ist, so ist auch Teil meiner Stelle. Natürlich ist es bin ich auch noch so ein bisschen in der Findungsphase von vielen Sachen und habe hier auch noch viele Freiheiten. Aber ich bin auch die Ansprechpartnerin für Verband, für die Liga, wie man halt einfach mit unterschiedlichen Kommissionen halt Sachen weiterentwickelt. Und da versuche ich natürlich als treibende Faktorin, so gesagt, das Alba Berlin am bestmöglich zu präsentieren und das aber auch für uns umzusetzen, weil wir reden ja auch darüber, wir sind in der dritten Saison jetzt gewesen in der ersten Liga und ich glaube, wir haben auch noch sehr viele Baustellen, die wir hier erstmal intern regeln müssen, wie wir es weiterentwickeln, weil es alles sehr schnell stetig nach oben gegangen ist, aber wir müssen natürlich auch noch vieles aufbauen, wie wir unsere Leistungsteams, unsere Struktur im weiblichen Bereich ausbauen. Also es ist nicht nur gucken, wie es außerhalb ist. Aber ich glaube, dass das Ökosystem ist ganz, ganz wichtig, dass wir drumherum arbeiten. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass Alba Berlin ja auch hier in Berlin sehr viel mit Partnervereinen zusammenarbeitet. Weil im Endeffekt, wir profitieren alle nur davon, wenn alles drumherum weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, da werde ich eine treibende Funktion sein, dass ich da halt versuche, genau diese Strukturen, die wir erarbeiten als Team, dann umzusetzen und natürlich wahrscheinlich die Stimme nach außen bin, die auch ganz klar an überall mal klopft und sagt, hey, wir müssen das und das machen.
Hilft bei solchen Gesprächen auch ein Stück weit der Bekanntheitsgrad, die Goldmedaille von Paris, die vielen medialen Auftritte, macht es das ein bisschen einfacher in diesen Gesprächen? Ist das vielleicht auch ein Türöffner?
Auf jeden Fall. Und das habe ich auch so für mich angenommen, weil man ist jetzt auf jeden Fall bei vielen Fortbildungen. Und natürlich werde ich da eingeladen, weil ich diese Olympiamedaille habe und Leute hören mir auch anders zu. Aber genau das habe ich immer gehofft, dass ich irgendwann diese Stimme auch habe und dass mir Leute zuhören. Und jetzt habe ich die Chance, das in jegliche Art zu nutzen und da muss ich natürlich jetzt schlau agieren, wie ich das halt irgendwie für Alba Berlin, für den Frauenbasketball nutzen kann und da halt.
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice, um 16.12 Uhr mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht jetzt auf der A115 Richtung Dreieck Nutetal. In der Ausfahrt Samund ist ein Fahrzeug liegen geblieben.
Basketball nutzen kann und diese Möglichkeit, die man jetzt irgendwie vielleicht einmalig hat, auch vernünftig nutzt.
Weltmeisterschaft 2026 hier in Berlin, Max-Schmeling-Halle unter anderem ein Spielort mit 9000 Plätzen. Was ist so ein bisschen bei Ihnen auch die Hoffnung für dieses große Turnier, was den deutschen Frauenbasketball angeht?
Also erstmal ist das was Unglaubliches, eine Heim-WM zu haben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine einmalige Chance. Ich glaube, aktuell ist der Frauenbasketball wirklich am Kommen. Wir haben es gesehen, die letzte Weltmeisterschaft in Australien hat Rekorde geknackt. Und dann kommen diese Top-Spielerinnen, die man jetzt überall sieht, mit einer Caitlin Clark hoffentlich, nach Berlin. Und wir haben aber auch selber so viele tolle Spielerinnen in einer Stadt, wo Basketball, glaube ich, sehr prädestiniert ist mit Kultur, mit Musik, mit allen diesen ganzen Verbindungen. Und darum ist es sehr, sehr besonders. Eine einmalige Chance, vor heimischem Publikum eine Weltmeisterschaft zu spielen, ist wirklich, also ich verliere mich da total, weil ich es einfach unglaublich besonders finde.
Ihre Goldmedaille in Paris war die erste für den Deutschen Basketballbund bei Olympischen Spielen. Von Ihrem Gefühl her war es die letzte für eine lange Zeit oder kommt da in Zukunft noch was vom deutschen Basketball?
Ich glaube, das war die erste von vielen. Ich glaube, wir haben, das haben ja auch die Spielerinnen schon gesagt, ich habe mich auch einmal schon mal aus dem Fenster gelehnt, dass ich da wirklich dran glaube, dass diese Generation, die wir da gerade haben, eine Medaille holen kann. Egal, ob es jetzt EM, WM oder irgendwann Olympia wieder ist. Und wir haben genauso viel Talent auf der männlichen Seite. Also ich glaube, dass da aktuell sehr, sehr viel gute Arbeit geleistet wurde von jahrelang, dass wir jetzt gerade an diesem Hoch sind. Und das ist wirklich besonders zu sehen, dass die Qualität wirklich in die Breite geht und dass es nicht nur Vereine sind, die Top-Talente sind. Und da müssen wir was machen. Wie schaffen wir das, diese Talentförderung breiter zu schaffen? Weil ich glaube, diese goldene Generation, die jetzt nachkommt, die waren vereinzelt irgendwo Spielerinnen, die zur gleichen Zeit sehr gut waren. Und jetzt haben wir aber über mehrere Jahrgänge wirklich, wirklich viel Qualität. Und da müssen wir extrem viel machen, dass das weiter so entwickelt ist, weil dann haben wir wirklich eine Chance, auch in den nächsten Jahren konstant bei Europameisterschaften dabei zu sein. Ja, das aber auf einer nachhaltigen, langfristigen Ebene. Und dann kann es nämlich auch sein, dass wir auch dann die Frauen-Bundesliga hier halt einfach weiterentwickeln, weil wir einfach so viel Qualität haben, dass wir die überall bespielen können und dass die Spielerinnen halt hier auch in Deutschland sich weiterentwickeln können.
Klingt nach einer interessanten Zukunft für den deutschen Basketball und vor allen Dingen auch für den Frauenbasketball. Svenja Brunkhorst, vielen Dank für das Gespräch.
Albas Managerin Svenja Brunkhorst über die Zukunft des Frauenbasketballs in Deutschland ein Jahr vor der Weltmeisterschaft in Berlin.
RBB 24 Inforadio Sport.
Hallo Sportsfreunde, im Studio ist wieder Thomas Kroh. Ihnen allen einen schönen Tag. Und wir schauen als erstes auf die deutsche Nationalelf, die morgen im Spiel um den dritten Platz in der Fußball Nations League auf Frankreich trifft. Die Franzosen mit diesem epischen Halbfinale, das am Ende gegen Spanien 4-5 verloren ging. Philipp Mansel.
In Herzogenaurach sind es heute 20 Grad, es ist heiter bis wolkig und so in etwa scheint auch die Stimmung im DFB-Team zu sein. Beim Abschlusstraining stehen alle 24 Spieler auf dem Platz. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird für die Begegnung morgen Abend gegen Frankreich in seiner Startelf wahrscheinlich Änderungen vornehmen. So wird voraussichtlich Pascal Groß ins defensive Mittelfeld rücken. Ein Indiz dafür, Groß wird am Abend zusammen mit dem Bundestrainer die offizielle UEFA-Pressekonferenz in Stuttgart besetzen. Zuvor reist die Mannschaft am Nachmittag mit dem Bus zum Spielort an.
Soweit Felix Mansel und wir werden über dieses Spiel am Nachmittag berichten. 15 Uhr geht's los. Dann die Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft hier zu verfolgen bei uns im RBB 24 Inforadio. Entweder die Füchse oder der SC Magdeburg. Wir bleiben beim Fußball und diesem Spiel um den dritten Platz in der Nations League Deutschland gegen Frankreich. Die Equipe Tricolore ist gespickt mit jungen Spielern aus einem scheinbar unerschöpflichen Reservoir an Talenten. Florian Eckel.
In ihrer Heimat werden Frankreichs Nationalkicker wie Superhelden gefeiert und besungen. Dabei haben die Blauen seit dem Weltmeistertitel 2018 nur noch einmal die Nations League gewonnen. Hingucker sind die Franzosen dennoch schon allein wegen ihrer Auftritte bei den Nationalmannschaftslehrgängen. In teuren, teils ausgefallenen Designerfummeln begeistern sie die Modewelt. DFB-Stürmer Dennis Undav kann damit nur wenig anfangen.
Mich juckt's wirklich nicht. Ich finde es gut, wenn Leute sich so anziehen wollen. Es ist jedermanns Entscheidung.
Er selbst mag's lieber quadratisch, praktisch, gut.
Ich brauche einfach nur Platz für meine Schuhe, deswegen hatte ich beim letzten Mal eine Mülltüte.
Bodenständigkeit und harte Arbeit. Genau das braucht Deutschland jetzt gegen die französischen Hitparadenkönige um. Frankreichs Stürmerstar versammelt um sich eine Handvoll fertiger und noch zu entwickelnder Weltklasse-Spieler. Das bereitet DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem harmlosen Auftritt gegen Portugal leichte Sorgen.
Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt durch die letzten erfolgreichen Spiele und auch guten Spiele, die wir gemacht haben. Man sieht halt immer wieder auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn du da nur ein paar Prozent weniger machst, dann wird's schwer.
Dennoch ist das DFB-Team für den Mann, den sie Tante Käthe nennen, kein One-Hit-Wonder.
Ja, wir haben es ja schon bewiesen. Nicht nur bei der Europameisterschaft bis zum Viertelfinale, tolles Spiel gegen die Spanier, aber dann auch danach.
Während das Duell gegen Deutschland für Frankreichs Nationaltrainer Deschamps nicht besonders wichtig sei, wollen Undav und seine DFB-Band zeigen, was in ihnen steckt. Vorbild ist Frankreichs Halbfinalgegner.
Spanien hat gezeigt, wie man gegen die bestehen kann. Deswegen, wir hatten auch unsere Chancen, hatten gute Spiele gegen Frankreich und wollen natürlich jetzt gewinnen.
Damit dieser Ohrwurm endlich aus den Charts verschwindet. Merci beaucoup, on est ensemble.
Florian Eckel berichtete. Italien ist gestern mit einem 0:3 in Norwegen in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft gestartet. Und heute kommt es in dieser europäischen Quali zu einem besonders heiklen Aufeinandertreffen, denn Albanien empfängt Serbien. Seit dem Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre sind sich die Länder spinnefeind. Damals wurden mehr als 10.000 ethnische Albaner und mehr als 4.000 Serben getötet. Die bislang wenigen Spiele der Nationalmannschaften beider Länder gegeneinander wurden von heftigen Ausschreitungen begleitet. Und deshalb sind heute Abend bei der Partie in Albaniens Hauptstadt Tirana keine serbischen Fans zugelassen. Antiterroreinheiten sind im Einsatz und Drohnen. Mehr dazu von ARD-Korrespondent Oliver Schosch.
Die Rivalität zwischen Serbien und Albanien gilt als eine der härtesten im europäischen Fußball. Obwohl beide Nationen erst zweimal gegeneinander gespielt haben. Aber beide Male gab es Ausschreitungen. Beim ersten Match, einem EM-Qualifikationsspiel am 14. Oktober 2014 im Belgrader Partizan-Stadion, provozierten zunächst die serbischen Fans. Sie forderten den Wiederanschluss des Kosovo an Serbien und sangen »Kosovo ist das Herz Serbiens«. Unter den Albanien-Fans sind traditionell auch immer viele Kosovo-Albaner. Und dann sangen die serbischen Fans noch »Töte, töte, töte den Schiptar«, was im Serbischen als Schimpfwort für Albaner gilt. Und dann flog plötzlich eine Drohne mit einer Groß-Albanien-Flagge über den Rasen. Ein serbischer Spieler schnappte sie sich und es kam zu einer Schlägerei zwischen serbischen und albanischen Spielern. Beim zweiten Qualifikationsspiel im Oktober 2015 im albanischen Elbasan wurde der serbische Mannschaftsbus von albanischen Fans mit Steinen beworfen. Es kam zu einer Straßenschlacht mit der Polizei und zum Einsatz von Wasserwerfern. Der albanische Rechtsverteidiger El Said Hüssay, der aktuell bei Lazio Rom unter Vertrag steht, hat damals vor 10 Jahren seine Nationalmannschaftskarriere begonnen. Er erwartet nun das Spiel gegen Serbien mit besonderer Spannung. Alle Fußballspieler sind konzentriert und wissen sehr genau, dass dieses Spiel von großer Bedeutung ist. Es gibt eine besondere Motivation, denn wir alle kennen die Geschichte Albaniens. Aber wir selbst sollten jetzt nicht politisch werden. Ich habe allen Spielern gesagt, dass wir ein positives Zeichen auf dem Platz setzen müssen. Unser Gegner will nichts anderes als den ersten Platz in der Gruppe holen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und da dürfen wir nicht an andere Probleme denken, die von außen kommen könnten. Der Trainer der serbischen Nationalmannschaft, der frühere Kapitän der jugoslawischen Nationalmannschaft, Dragan Stojkovic, versucht die Wogen zu glätten. Es ist nur ein Match und sie sind unsere Fußballfreunde. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir zusammen mit Albanien in 2 Jahren die U21-EM austragen. Und so sehen wir das Match jetzt ausschließlich sportlich. Damit es möglichst zu keinen weiteren Ausschreitungen kommt, wurden für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele zwischen Albanien und Serbien besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Bei beiden Spielen dürfen keine Gästefans anreisen. Beim Spiel jetzt in der albanischen Hauptstadt Tirana sind 1500 Polizeikräfte im Einsatz, unter anderem Antiterroreinheiten. Der serbische Mannschaftsbus wird eskortiert. Im Stadion gibt es Kameras zur Gesichtserkennung und ein Drohnenabwehrsystem, damit kein weiteres provokatives Banner über den Rasen geflogen wird. Und die albanischen Fans mussten sich, um Tickets zu bekommen, registrieren und die Tickets wurden dann verlost zu ziemlich teuren Preisen. Eine 4-köpfige Familie muss im Schnitt umgerechnet etwa 600 Euro für Tickets bezahlen, bei einem Durchschnittslohn in Albanien von umgerechnet rund 800 Euro pro Monat. Die Ultrafans der albanischen Nationalmannschaft Tifosat Kucazi, rot-schwarze Fans, sind sehr verärgert und haben angekündigt, das Spiel zu boykottieren.
Soweit ARD-Korrespondent Oliver Schosch. Wir bleiben beim Fußball und kommen zu Hertha BSC. Der Hauptaktionär des Vereins 777 Partners muss in den USA Schulden begleichen und hat dafür offenbar gestern Anteile des Unternehmens versteigert. Laut den Zeitungen The Standard und Bild übernahm das Unternehmen ACAP das gesamte Fußballportfolio von 777 und damit auch vollständig die Anteile des Berliner Zweitligisten. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Jakob Rüger, der Hertha BSC aufmerksam beobachtet und Spiele des Vereins kommentiert. Schönen guten Tag, Jakob.
Hallo.
Erst Lars Windhorst, jetzt 777. Warum wählt Hertha offenbar zielsicher die falschen Geldgeber aus?
Naja, wir müssen mal sagen, ausgesucht haben sie sich ja nur Lars Windhorst, ne? Mit dem haben sie ja angefangen zusammenzuarbeiten und aus Branchenkreisen heißt es, das war damals ein ziemlich guter Deal, denn Lars Windhorst wusste gar nicht, was 50+1 eigentlich bedeutet. Der hat unglaublich viel Geld zur Verfügung gestellt, hatte überhaupt keinen Zugriff auf Hertha BSC, auf die Entscheidung, was mit diesem Geld passiert. Und dann war er irgendwann so gefrustet und hat so viel Geld verloren, dass er seine Anteile dann an 777 verkauft hat, mit denen Hertha BSC dann natürlich zwangsweise zusammenarbeiten musste. Es ging um die Anteile an der GmbH und Co. KGaA, also quasi dem Profibereich der Fußballmannschaft von Hertha BSC.
So, und wer ist nun ACAP?
Das ist ein Versicherungsunternehmen, Advantage Capital Holdings. Das sind sozusagen die größten Gläubiger von 777. 777 ist ja ein Investmentunternehmen aus den USA, das in Fluggesellschaften, in dem Energiebereich investiert hat, allerdings auch eben im Fußballbereich. Es gab immer wieder Gerüchte, dass sie große Probleme haben, ihre Zahlungen zu entrichten. Jetzt sind sie sozusagen insolvent und ACAP hat sozusagen die Geschäfte ein Stück weit übernommen, um sein Geld dann entsprechend auch zu retten.
Ja, dann ist Hertha BSC jetzt vielleicht gut versichert. Wie viel Einfluss hat dieses Unternehmen auf das Geschehen bei Hertha BSC?
Ja, gar nicht so großen Einfluss, wie man eigentlich denkt, denn die Verträge, die es ja auch mit 777 gab, die haben ja weiterhin Bestand. Es sitzen zwei Leute im Aufsichtsrat von Hertha BSC, von ACAP. Das ist seit Anfang des Jahres schon so. Also da haben sie schon die Sitze von 777 übernommen bei Hertha BSC. Sie sind beratend verantwortlich bei den Berlinern, überwachen sozusagen das Ganze im Aufsichtsrat so ein bisschen, was die Berliner machen dürfen, aber keine Entscheidung treffen. Also ACAP wird jetzt nicht entscheiden, ob Stefan Leitl der Trainer bleibt und ob Benjamin Weber weiterhin für die sportlichen Geschicke verantwortlich ist.
Und wie hat der Club auf die Versteigerung und den neuen Anteilseigner reagiert?
Gar nicht. Seit einigen Tagen versuchen nicht nur wir vom RBB, sondern auch die anderen Kollegen aus dem Printbereich eine Reaktion vom Verein zu bekommen. Der hat sich bislang überhaupt noch nicht dazu geäußert. Bin auch sehr gespannt, ob man das nochmal tut. Er muss jetzt mit einem neuen Partner zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es da im Hintergrund viele Gespräche gibt.
Jakob Rüger über Hertha BSC und den neuen Anteilseigner des Vereins ACAP. Womit wir das Thema und die Sportart wechseln, wir kommen zum Tennis French Open in Paris. Da ist das Juniorenfinale zu Ende und der Osten, Guido Ringel, hat über den Westen triumphiert.
Sachen gibt's. Also 35 Jahre nach der Wiedervereinigung wollen wir diese Diskussion aber nicht aufmachen und uns irgendwie mit Ost und West beschäftigen. Aber klar ist, ja, Mecklenburg-Vorpommern freut sich, denn Nils McDonald ist der Sieger hier bei den French Open, bei den Junioren. Die beiden 17-jährigen McDonald und Max Schönhaus haben sich eine gutklassige Partie geliefert über fast zwei Stunden. Und nach drei Sätzen war dann McDonald derjenige, der gewonnen hat, geboren in Cardiff, Wales, aber dann aufgewachsen in Schwerin. Mittlerweile trainiert er in Schweden in der Akademie von Magnus Norman, hat sein gutes Tennis hier heute gezeigt und ist der French Open-Sieger. Das muss man als 17-Jähriger erstmal schaffen.
Es läuft das Finale der Damen, Sabalenka gegen Goff. Wie ist es bislang verlaufen?
Spannend. Nicht immer hochklassig, beide auch sehr fehlerhaft, aber es ist halt sehr, sehr knapp. 5-5 steht's im ersten Satz. Wir haben jetzt eine Stunde rum und der erste Satz ist noch nicht vorbei. Sabalenka lag schon vermeintlich entscheidend vorne, hatte alle Trümpfe auf ihrer Hand, aber dann so ganz, ganz fiese Fehler. Und jetzt Goff mit einem Notschlag, Vorhand-Slice, der hat aber so viel Drall, dass er dann wegrutscht und zur Seite wegdreht. Den kann Sabalenka nicht mehr erreichen. Also das ist jetzt nicht immer ganz, ganz schlau und pfiffig und hochklassig gespielt von beiden, aber eben irre eng und davon lebt diese Partie und davon leben auch die Zuschauer. Die 15.000 kommen hier auf ihre Kosten. Es ist wirklich irre eng.
Guido Ringel live von den French Open in Paris. Morgen dann das Traumfinale bei den Herren, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Auch davon werden wir hier im RBB 24 Inforadio berichten. Es wird 16.29 Uhr. Josefine Grützmacher hat die Nachrichten. Anschließend unsere Reportage aus Berlin und Brandenburg. Heute geht's um die Messe Berlin, die nach einer Durststrecke offenbar wieder sich im Aufwind befindet. Mehr vom Sport dann um 17.14 Uhr.
Werbung. Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort. In Ihrer Apotheke. Heute ist Tag der Apotheke. Also Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Weil euer Herz für unsere Gesundheit schlägt. Danke, Apotheke.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Langer Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Liest müssen Sie 45 Minuten mehr einplanen. Vorsicht auch auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Neuruppin und Herzsprung gab es soeben einen Unfall und die Unfallstelle ist noch nicht gesichert. Auf der A115 stockt es Richtung Funkturm. Zwischen Rastplatz Parforsheide und Kreuz Zehlendorf aktuell 10 Minuten plus. B158 in Ahrensfelde kommt es wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Ortsdurchfahrt zu Behinderungen in Richtung Berlin aktuell 20 Minuten plus. In Berlin läuft es recht gut. Etwas länger dauert es auf dem Stadtring ab Schmargendorf Richtung Wedding, in Neukölln auf Sonnenallee, Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz sowie in Köpenick auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Zum Regionalbahnverkehr auf der Linie RE1 entfallen bis zum 23. Juni die Züge zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam. Als Ersatz fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16.30 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Ulf Hilbert.
Die Gesundheitsministerin appellierte an alle, die zu diesem Schritt prinzipiell bereit seien, die Entscheidung in einem Organspendeausweis oder im Organspenderegister zu dokumentieren. Warkens Kollegen in den Ländern forderten erneut eine Widerspruchslösung für die Organspende. Dabei würde jedermann automatisch zum Spender, wenn er nicht aktiv Widerspruch dagegen einlegt. Aktuell warten in Deutschland mehr als 8000 Menschen auf ein Spenderorgan.
Die israelische Armee hatte im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel totgeborgen. Es handle sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbuz. Vor zwei Tagen hat das Militär die Leichen von zwei US-israelischen Geiseln geborgen. Noch immer werden viele Verschleppte im Gazastreifen gefangen gehalten. Bei massiven russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mehrere Menschen getötet worden. In der Stadt Kharkiv starben nach Behördenangaben 3 Personen. Es handle sich um den größten russischen Angriff seit Kriegsbeginn mit mindestens 40 Explosionen. Unter den vielen Verletzten seien auch Kinder. In der Stadt Cherson gab es nach ukrainischen Angaben außerdem 2 Tote. Russland erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf ukrainische Drohnenattacken am vergangenen Wochenende. Die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr müssen nach Angaben des zuständigen Beschaffungsamtes bis 2028 gelöst werden. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut internen Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Veronika Streuer.
Bis Jahresende will das Amt im Bundestag demnach etwa 100 Beschaffungsvorlagen vorlegen. Dabei gehe es vor allem um mehr Großgeräte wie Flugabwehr oder Transportpanzer. Der Tagesspiegel berichtet außerdem, dass das Bundeskabinett das geplante 2. Gesetz für schnellere Anschaffungen bei der Bundeswehr am 16. Juli verabschieden will. Dadurch sollen in Zukunft bestimmte Einschränkungen wegfallen.
In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Dem widerspricht Unionsfraktionsvize Stegmann. Arbeit und Leistung würden so unnötig verteuert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige mitunter kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Dahlem 22, in Neuruppin 14 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 16.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Am Mikrofon Christoph Kober. Willkommen. Sie ist eines der wichtigsten Berliner Landesunternehmen, die Messe unter dem Funkturm. Vergangenes Jahr hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Corona-Krise scheint überwunden und der Messechef Mario Tobias sagt:
Die Messe Berlin ist zurück mit vielen sehr, sehr erfolgreichen internationalen Veranstaltungen und das ist Geld, was wir wieder hier am Standort für das Messe-Kongressgeschäft in Berlin investieren können.
Das wirtschaftliche Umfeld ist, wie man heutzutage sagt, herausfordernd. Konkurrenz im Ausland, Sanierungsbedarf auf dem Gelände, dazu noch der geplante Umbau des Autobahndreiecksfunkturms, das den Verkehr lahmlegen könnte. Die Bilanz wurde zuletzt vor allem durch das Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum in Tegel aufgebessert. Und manche Medien diskutieren bereits die Idee, das Messegelände auf den Flughafen Tempelhof zu verlegen und dort neu aufzubauen. Besser, moderner. Doch nun hat die Messe eine regelrechte Rekordbilanz vorgelegt. Mehr Umsatz als 2024 hat es noch nie gegeben. Wie also steht es um die Berliner Messe? Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Das soll er sein, der Soundtrack der Zukunft. Zumindest in der Vorstellung der Tech-Messe GITEX. In Halle 2 der Messe Berlin, auf einer Bühne mit großen Bildschirmen, stellt sich die neueste Veranstaltung im Berliner Messekalender vor. In der IT-Branche ist die GITEX, gegründet in Dubai, eine der größten und ältesten Tech-Messen für Startups überhaupt. Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen mit diesem Format ins Ausland als Teil ihrer IT-basierten Wachstumsstrategie, die sie langsam von Gas- und Ölexporten unabhängiger machen soll. Und natürlich international einflussreicher, wie man GITEX-Chefin Trixi Lohmirmand auch anhört.
We are the Congress here that wants to move policies into progress and actions.
Wir sind die Messe, die aus politischen Ideen Fortschritt und konkrete Handlungen machen will. Weniger Posen, mehr Wandel. Und zwar schnell.
Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, ist natürlich zum Auftakt gekommen, um Berlin zum Herz der gesamten europäischen Start-up-Szene zu erklären und damit zum natürlichen Standort einer solchen Messe.
Zeigt die Strahlkraft unseres Messestandortes und das ist eine bedeutende Messe, die wir jetzt haben. Und liebe Trixi, wir wollen, dass die GITEX sich in Berlin wohlfühlt.
Einen 3-Jahres-Vertrag hat die GITEX mit der Messe Berlin abgeschlossen, mit der Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dürfen es auch gerne mehr werden.
We are open to do this for a lot of years. Let's have a good start here. Thanks to everyone.
Am Rand von Halle 6, etwas abseits vom Trubel, steht Mario Tobias. Der Chef der Messe Berlin war damals 2023 dabei, als eine Berliner Delegation um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die GITEX nach Deutschland holte. Heute kann Messechef Tobias Einblicke in die damals streng geheimen Gespräche geben. Das Millionengeschäft mit den Messe-Großveranstaltungen, bei dem Berlin mitmischen will, ist ein internationaler Markt, sagt Tobias, der nach klaren Maßgaben und Vorstellungen abläuft.
In dem Moment, wo man mit einer eigenen Veranstaltung, in Berlin ist es die ITB natürlich zum Beispiel, rausgeht in die Welt, sucht man sich ein Land, eine Region, wo man sagt, wo ist denn mein Thema auch wirtschaftlich stark und bedeutsam? Zum Beispiel der Tourismus in China oder in Südostasien. Oder jetzt, was wir in 2026 zum ersten Mal machen werden, mit der ITB in die amerikanischen Kontinente gehen, nach Mexiko, um die Americas abzudecken. Und dann sucht man sich eine Messegesellschaft raus, mit der man arbeiten kann, die ein modernes Messegelände haben, die die richtige Größe haben, die logistisch gut angebunden sind, wo es die Hotels gibt, wo wir mit den Teams zusammenarbeiten, die auch Erfahrung haben, große internationale Messen auszurichten. Und dann spricht man mit denen und schaut, dann dort ein fremdes Messegelände zu mieten. Das ist das, was wir in Singapur machen oder in Shanghai. Und das ist das, was die Kollegen aus Dubai jetzt hier für Europa mit uns in Berlin machen. Das heißt, sie kommen, mieten die Hallen, mieten diese technischen Services dabei, mieten das Marketing. Das unterstützen wir alles, je nachdem, wie groß man reinkommt, wie viele Ausstellende und wie viele Gäste herkommen.
Für die Berliner Messe winkt nun ein Millionengeschäft, hofft Tobias, auch wenn die Ankündigungen der GITEX-Macher etwas zu optimistisch waren. Letztlich kamen zur Erstausgabe in Berlin statt der angekündigten 2500 nur 1400 Aussteller. Auf dem gemeinsamen Stand von Berlin und Brandenburg ist man dennoch zufrieden. Der Auftakt sei solide, sagt David Blumenthal, seit fast 2 Jahrzehnten Messeexperte beim Wirtschaftsförderer Berlin Partner.
Ich bin auch hier von dem Firmeninteresse, also von dem Interesse bei Berlin und Brandenburger Unternehmen angenehm
überrascht. Ne? Wir sind deutlich verhaltener rangegangen ursprünglich und wir haben jetzt aus dem Stand heraus hier 16 Unternehmen auf dem Stand. Also das ist schon für eine erstmalige Beteiligung sehr gut. Und auch, muss man sagen, haben sie tatsächlich auch die Veranstalter einen guten Job gemacht. Aus dem Stand heraus mal 6 Hallen, das ist schon eine respektable Leistung.
An die ganz großen Player der Branche, also die Consumer Electronics Show in Las Vegas oder den Mobile World Congress in Barcelona, komme die Berliner GITEX-Ausgabe noch nicht heran, sagt Blumenthal. Aber der Anfang sei schon mal gut.
Ja, wir haben so eine Krux in Berlin, das hatten wir früher bei den IT-Messen, dass die Firmen, zwar wir sehr viele Unternehmen hier haben, junge Unternehmen, sehr viele neue Unternehmen, aber sobald die Unternehmen am Markt sind, haben sie ihre Kundschaft im süddeutschen Raum oder in anderen Bereichen und deswegen haben die Messen hier sich nicht gehalten. Das ist dabei der GITEX jetzt ein bisschen anders, die ist so ein bisschen in so ein Loch auch veranstaltet worden, da fehlte was und sie richtet ja auch jetzt den Fokus nicht so sehr auf Kundschaft, sondern eher auf die Startups, auf die Technologie. Und das könnte tatsächlich ein Konzept sein, was auch aufgeht. In dem Moment, wo dann halt die Kunden hierher kommen und die Firmen dann hier ihre Kunden finden, dann läuft das.
Der Optimismus, der rund um die GITEX regelrecht zelebriert wird, passt zur aktuellen Stimmung der Berliner Messe. Es geht wieder aufwärts. Das Corona-Tief ist überwunden. Das Messegeschäft läuft.
Nach der Pandemie, die Zeiten sind zum Glück sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wir sind mit allen Messeformaten wieder da. Die Grüne Woche hat über 300.000 Besucherinnen und Besucher wieder gehabt. Die ITB wieder über 100.000. Also die Messeformate sind definitiv zurück. Und das, was manche Menschen befürchtet hatten, will man sich denn danach überhaupt wieder sehen? Man kann doch alles online machen. Nein, Menschen müssen einander treffen, müssen einander sehen.
Sagt Mario Tobias. Der Messekalender, er ist wieder voll.
Das beginnt mit der Grünen Woche im Januar, dann ist die Fruit im Februar, dann ist die ITB im März, dann die DMEA und die FIBE im April. Und so geht das weiter übers Jahr. In den ungeraden Jahren sind wir noch draußen am BER mit der großen ILA. Da freuen wir uns schon wieder drauf in 2026, ebenso mit der Innotrans. In der Tat, wir sind gut durchgebucht.
Kurz darauf untermauert Tobias das dann auch mit Zahlen. In einem Konferenzraum des gediegenen Berlin International Clubs mit Blick auf die Messehallen präsentiert er ein Rekordergebnis. Fast 481 Millionen Euro Umsatz hat das landeseigene Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht. Übrig blieb ein Überschuss von rund 55 Millionen Euro. Allerdings stammen davon 25 Millionen Euro aus dem Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum auf dem Ex-Flughafen Tegel. Kritiker sagen, durch diesen Auftrag des Landes Berlin habe sich die Messe wirtschaftlich nach Corona saniert und an den teils höchst problematischen Bedingungen in Tegel mitverdient. Tobias aber rechnet anders.
Das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt. Vor dem Hintergrund ist das etwas, was wir aus Überzeugung tun als Landesunternehmen, unser Land, unsere Stadt Berlin auch zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht. Aber das Allerwichtigste ist, wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück.
For the first time on the Eudorf Campus Berlin with a community working together on the future.
Ein paar Kilometer stadteinwärts schüttet ein Berliner Wirtschaftspromi Wasser in den Messewein. Reinhard Müller. Der Mann, der den EUREF Campus am Schöneberger Gasometer erdacht und zum Erfolg geführt hat, lobbyiert seit ziemlich genau einem Jahr für eine radikale Idee. Die Messe vom Funkturm wegholen und auf dem Ex-Flughafen Tempelhof neu errichten.
Wir haben die Hangarflächen dort und vor die Hangarflächen, ohne dass wir den Baukörper berühren, würde man entsprechende Messehallen bauen. Und vor allen Dingen, was Berlin dringend fehlt, ist ein großes Konferenzzentrum für 5.000, 6.000, 7.000 oder bis zu 10.000 Leuten, multifunktional, wo man auch internationale Großveranstaltungen, Konzerte, aber auch Kongresse und Ähnliches macht. Wir sehen doch die großen Weltstars, die dann eben mal siehe Adele oder Taylor Swift, die gehen auf Schalke oder in München. Sowas brauchen wir in dieser Stadt. Da muss doch so etwas sinnvoll sein, um die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt vor allen Dingen im Bereich Tourismus zu stärken.
Rund 800 Millionen Euro würde das kosten, so Müller. Also ziemlich genau das, was in die Sanierung des Messegeländes gesteckt werden müsse. Dieses Geld sei bei einem Neubau besser angelegt, meint der Architekt.
Die alten Messehallen, also die würden wir dringend erhalten, weil wir glauben, dass dieser Standort, wie es früher auch war, hervorragend geeignet ist für besondere Messen. Nehmen wir mal Antiquitätenmesse, die Kunstmessen, Oldtimer und Ähnliches. Das findet da ja auch teilweise statt, im Sommergarten und so weiter. Ich würde die beiden Hallen an der Jaffeestraße, die müssen auch behalten bleiben. Das sind nämlich die fehlenden Hallen Sportarenen, die für die Basketballer und die Volleys, die Berlin Volleys und Ähnliches benutzt werden. Die sind nämlich hervorragend dafür geeignet. Abreißen würde ich die gesamten Ungershallen und würde dort ein komplett neues Stadtquartier entwickeln mit 3.000 bis 3.500 Wohnungen.
Und die würden dann den Umzug und den Neubau der Messe quasi querfinanzieren. Summa summarum käme man laut Müller ungefähr bei null raus und hätte gleich noch den schwierigen Standort Ex-Flughafen Tempelhof mit Leben erfüllt, neue Wohnungen geschaffen und der Messe eine moderne neue Heimat gegeben. Eine Win-Win-Situation für das Land Berlin, so Müller.
Lass es uns doch mal versuchen. Am EUREF hat es doch auch funktioniert, ohne dass der Staat einen Cent dazu getan hat. Und das würde ich mir von Politik mal wünschen. Wir wollen auch schon gar kein Messe-Bashing machen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass diese Stadt funktioniert. Wir sind Bürger, wir haben dieser Stadt viel zu verdanken und wir wollen, dass hier nach vorne gearbeitet wird. Was die Messe oder was Politiker, die mal für 3 Jahre gewählt worden sind, denken, da sind morgen wieder andere da, also von der Seite aus fragen Sie die mal lieber, was die für eine Idee für diese Stadt haben. Die haben ja auch tolle Ideen fürs ICC, mal gucken, was da rauskommt. Wir haben eine Idee für Tempelhof und das ist halt eben der Standort der neuen Messe.
In Messekreisen bezweifelt man Müllers Rechnung. Ein Messeneubau sei kein Millionen-, sondern ein Milliardenprojekt. Zumal die Straßen und vor allem Schienenanbindungen, die die Messe jetzt am Funkturm hat, fehlen. Zum Beispiel für die Ausstellerzüge auf der InnoTrans. Und man ist sauer auf Müller. Einerseits, weil er ausgerechnet während der GITEX-Verhandlungen öffentlich forderte, just die Messehallen abreißen zu wollen, die die Emirate anmieten wollten. Und zweitens, weil er den Plan gemeinsam mit Ex-Messechef Christian Göke ausgeheckt hat. Dem Mann, der seinem früheren Arbeitgeber einst die beliebte IFA abjagen wollte, im Auftrag eines Konkurrenten. Auch die schwarz-rote Koalition sagt zu Müllers Vorschlag offiziell danke, aber nein. Innerhalb der CDU aber hat er dann doch noch Unterstützer, vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Der will den Umzugs- und Neubauplan am Leben erhalten. Und Müller bleibt deswegen optimistisch.
Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo gesagt. Und das passt eigentlich so wunderbar zu Tempelhof und der Idee zur Messe.
Zurück auf der GITEX, wo Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach vielen geschüttelten Händen auch am Gemeinschaftsstand von Berlin und Brandenburg eingetroffen ist. Die Messe, sie ist auch ihr Erfolg. Sie saß bei den Verhandlungen in Dubai mit am Tisch. Müllers Messeidee hält sie für abwegig, zumal die Strategie der Messegesellschaft gerade eine ganz andere ist. Man schaut nicht nach innen, sondern nach außen und setzt auf globales Wachstum, vor allem nach Osten.
Naja, es geht schon darum, dass wir unsere Außenwirtschaft diversifizieren. Also, dass wir nicht nur in die USA schauen, nicht nur in Europa schauen, sondern eben auch in die andere Himmelsrichtung blicken. Da ist Osteuropa, aber da ist auch die arabische Welt. Und die schlafen alle nicht. Wir sehen das auch in unserer Partnerstadt Jakarta in Indonesien. Es ist eine unfassbare Entwicklung, die dort voranschreitet. Das sind Märkte, die wir erschließen wollen für Berliner Unternehmen. Es sind aber auch Investoren, die wir hier nach Berlin holen wollen. Denn es ist ganz klar, unser Wirtschaftswachstum, was jetzt das 11. Jahr in Folge über Bundesdurchschnitt liegt, das wird nur weiterhalten, wenn wir auf die neuen Technologien setzen. Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games. Das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Messechef Mario Tobias will genau das tun, expandieren. 2026 mit der Tech-Messe Smart Health Asia in Singapur und der Tourismusfachmesse ITB, die einen Ableger in Lateinamerika bekommen wird. 2 weitere Veranstaltungen, eine davon in Asien, will Tobias in den kommenden Wochen bekannt geben. Erstens, weil dadurch Geld verdient werden könne. Und zweitens, weil der Konkurrenzkampf der großen Messe-Events immer härter wird.
Machen wir uns nichts vor, momentan gerade in Saudi-Arabien, im arabischen Raum, auch in Ostasien, in Hongkong, in Singapur wird unfassbar viel Geld investiert. Also wir reden wirklich dort über Milliardeninvestitionen. Diejenigen, die so viel Geld umsetzen, könnten sich natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen mal schnell ausdenken. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir mit einem starken Brand, wie es eine ITB ist, natürlich einen Anker setzen und sagen, pass auf, wenn jetzt die Weltleitmesse bei denen der Region ist, dann ist das etwas, was den Wettbewerb niedrig hält.
Jedes Jahr, so das Ziel, will die Messe künftig eine neue eigene Veranstaltung auf den Markt werfen. Und zwar vom Messegelände am Funkturm aus, nirgendwo sonst.
Soweit Sebastian Schöbel. Von den großen Berliner Messehallen in die weitläufigen Brandenburger Wälder und Flure. Dort gibt es immer wieder Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere. Und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilarski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben sie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ah, Shida, du atmest, ne? Ja. Okay. Hier, leck mal die Nase. Ja, schön lecken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der sechsten Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man Oma sagt, man dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber es sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Das ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Das klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kahrt sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
I love. Sind zwei hier drin, Ayla und Maya, beide 7. Da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreiche
und, genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so.
Ne? Moin. Jetzt mal
ein Bild. Hallo. Jens Kahrt, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kahrt hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kahrt fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kahrt vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Lunow herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kahrt darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Kahrts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kahrt hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Das ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben, haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kahrt über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. Ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben es auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Und den Film zur Reportage Wölfe, Wut und Weidezäune gibt es in der ARD-Mediathek. Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Fred Pilarski, Ricardo Wittig, Sebastian Schöbel und Christoph Kober. Hier geht es weiter mit aktuellen Meldungen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Weiterhin gibt es Baustellenstau auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest müssen Sie 30 Minuten mehr einplanen. Auf der A115 stockt es Richtung Funkturm zwischen Rastplatz Parforsheide und Kreuz Zehlendorf aktuell 10 Minuten plus. B158 in Ahrensfelde kommt es wegen eines Feuerwehreinsatzes in der Ortsdurchfahrt zu Behinderungen in Richtung Berlin aktuell 30 Minuten plus. In Berlin läuft es recht gut momentan, etwas länger dauert es auf dem Stadtring ab Schmargendorf Richtung Wedding sowie in Neukölln auf Sonnenallee, Hermann- und Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Ein paar Staus haben wir auch in Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Bauarbeiten bei der S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Es fahren Ersatzbusse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 17 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Russland und die Ukraine streiten weiter über einen vereinbarten Gefangenenaustausch. Der Kreml wirft der Ukraine vor, den Austausch auch von getöteten Soldaten zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist das zurück. Aus Kiew Rebecca Barth.
Die Ukraine habe entsprechend der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen gehandelt. Ein Datum für den Austausch von jeweils 6.000 Leichen sei demnach nicht vereinbart worden. In Istanbul hatten sich eine russische und eine ukrainische Verhandlungsdelegation auf den kompletten Austausch schwerkranker oder schwerverletzter sowie Kriegsgefangener bis 25 Jahren geeinigt. Die Ukraine habe eine entsprechende Liste vorgelegt, Russland nicht, gibt der Koordinierungsstab an.
Die israelische Armee hatte im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Geisel tot geborgen. Es handele sich um einen Mann aus Thailand, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppt wurde. Er arbeitete als Erntehelfer in einem Kibbuz. Vor zwei Tagen hat das Militär die Leichen von zwei US-israelischen Geiseln geborgen. In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei Autos.